D-Radio Wissen, mein Studium. Wenn Sie Kinder haben, dann kennen Sie das vielleicht. Lehrerinnen oder Lehrer Ihrer Kinder, die ganz offenbar von ihrem Beruf überfordert sind. Wenn die Schüler zum Beispiel sagen, das habe ich nicht verstanden, dann erklären diese Lehrer den Stoff mit exakt den gleichen Worten ein zweites Mal. Und wenn die Schüler dann immer noch nicht verstanden haben und auch noch die Frechheit besitzen, nochmal nachzufragen, dann folgt vielleicht die Drohung mit disziplinarischen Maßnahmen oder auch der Hinweis, dass die Schüler offenbar begriffsstutzig sind. Schließlich wurde ja jetzt schon alles zweimal erklärt. Gute Pädagogik, die geht anders, das ist klar. Und wer dann als besorgter Vater oder besorgte Mutter vielleicht zur Klassenlehrerin oder zur Schulleiterin geht, der bekommt dann möglicherweise zu hören, wir wissen ja, dass der Kollege XY nicht ganz einfach ist, aber machen Sie sich keine Sorgen, in einem halben Jahr wechselt er in eine andere Klasse. Keine Frage, es gibt Menschen, die sind im Lehrerberuf einfach falsch, die sind da überfordert oder aus anderen Gründen nicht geeignet. Die Frage ist, wer sagt diesen Pädagogen, dass sie es besser sein lassen sollten und vor allem, wann wird ihnen der Ausstieg aus der Lehrerkarriere nahegelegt? Über solche Fragen denkt auch Johannes Meyer nach, Professor für Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Bildungswesen an der Alpen-Adria-Universität im österreichischen Klagenfurt. Guten Tag, Herr Meyer.
Guten Tag.
Schlechte Lehrer, die sollen möglichst gar nicht erst im Klassenzimmer ankommen. Darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Aber es gibt sie natürlich trotzdem. Vielleicht fangen wir erstmal mit den Problemanalysen an. Wo versagen denn die Universitäten oder die Ausbildungsseminare?
Die primäre Aufgabe dieser Ausbildungseinrichtungen ist natürlich, die jungen Leute oder die Quer- und Seiteneinsteigerinnen mit entsprechendem Wissen und Können zu versorgen. Nur sekundär ist es ihre Aufgabe, auch die Auswahl zu betreiben. Aber ich denke, das wird auch ein Thema sein, über das wir reden sollten. Wenn wir zunächst vielleicht einmal dabei bleiben, wie schaut es um die Ausbildungsfunktion aus? Wie ist diese Qualität beschaffen? So stellt sich aus meiner Sicht die Situation sehr differenziert dar. Es ist schwierig, alles über einen Kamm zu scheren und quasi gerade hier von Österreich aus ein Urteil über ganz Deutschland abzugeben. Ich denke aber, die Situation in Deutschland und in Österreich ist, zumindest was die universitäre Lehrerbildung betrifft, relativ ähnlich.
Gibt es da nicht ausreichend sozusagen den Blick auf die grundlegenden Qualifikationsanforderungen oder woran liegt das dann?
Die Universitäten sind von ihrem Wesen her eben nicht konzipiert als berufsausbildende Einrichtungen. Dazu gibt es andere, das sind eher die Fachhochschulen oder sind im Bereich der Lehrerbildung die pädagogischen Hochschulen, wie wir sie in der Schweiz sehr stark ausgebaut haben, in Österreich, in Deutschland ja nur mehr in einem Bundesland, in Baden-Württemberg. Das heißt, die Hauptlast in Deutschland wird von den Universitäten getragen, die Hauptlast der Erstausbildung. Und Universitäten sind ihrer Natur nach, könnte man sagen, an Fachdisziplinen orientiert. Sie sind darauf eingestellt, künftige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszubilden und weniger Lehrkräfte. Das heißt, die Ausbildung der Lehrkräfte läuft an den Universitäten häufig so quasi nebenbei. Niemand fühlt sich wirklich für sie verantwortlich und sie sind oft jene Klientel, die zwar in den Hörsälen geduldet wird, sie füllen ja auch die Lehrsäle, in manchen Fächern stellen sie sogar einen Großteil der Studierenden, aber die emotionale Zuwendung vieler Universitätslehrer gehört eher dem wissenschaftlichen Nachwuchs. Es ist von Exzellenz die Rede und weniger von guten Lehrkräften, die man ausbilden sollte. Ich denke, das ist eines der Problemfelder, denen die Universität gegenübersteht.
Jetzt sind Sie aber jemand, der sich ja mit Qualitätssicherung im Bildungswesen beschäftigt und Sie sagen, ja, es gibt Konzepte, dass es funktionieren kann, dass eben auch durch eine ordentliche durch eine Art Laufbahnberatung an den Hochschulen zukünftige Lehrerinnen und Lehrer schon im Hinblick auf Qualität getestet, beraten und möglicherweise eben auch dahingehend beraten werden, dass man ihnen sagt, such dir einen anderen Beruf. Wie machen Sie das?
Ja, da gibt es verschiedene Konzepte. Das simpelste Konzept besteht darin, dass die Universitäten verlangen, dass ihre Studienanfängerinnen und Anfänger zunächst einmal sich selbstkritisch und reflektiert mit dem Lehrerberuf und ihrer persönlichen Eignung auseinandergesetzt haben. Das einfachste Modell ist, die Universitäten, ich nenne das Beispiel die Universität Lüneburg oder wenn man auf Bundesländerebene denkt, Baden-Württemberg, die verlangen von ihren Studienanfängern, dass sie vor dem Studium ein Online-Self-Assessment durchlaufen haben. Die müssen dann eine Bestätigung darüber vorlegen, dass sie sich mit diesem Online-Self-Assessment beschäftigt haben, als notwendige Bedingung, um das Studium überhaupt beginnen zu können. Die Ergebnisse des Self-Assessments, die spielen freilich für die Aufnahme keine Rolle. Und das ist auch durchaus sinnvoll so, denn man würde die Möglichkeit von Selbsterkundung, Online-Beratung etc. überfordern, ja konterkarieren, wenn man die Ergebnisse solcher Selbsterkundungen zum Kriterium für die Aufnahme nehmen würde. Also das wäre die einfachste Form, in der man Studierende oder Studieninteressierte dazu bringen könnte, sich bereits vor dem Studium mit dem künftigen Studium, insbesondere aber auch mit den beruflichen Anforderungen auseinanderzusetzen. Es gibt dann eine Reihe von Konzepten, die differenzierter sind, wo noch ein Stück dazugearbeitet wird. Ein für mich sehr gutes Beispiel ist Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen verlangt, zwar juristisch nicht komplett abgedeckt, weil es in den Zuständigkeitsbereich des Schulministeriums fällt, aber doch de facto vor Aufnahme des Studiums ein 20-tägiges sogenanntes Eignungspraktikum. Und in diesem Eignungspraktikum wird einerseits Online-Beratung kombiniert mit andererseits Beratung vor Ort. Das heißt, die Studieninteressierten bewegen sich 20 Tage in einer Schule, gehen dort in den Unterricht mit, übernehmen kleine Aufgaben, zum Beispiel eine Lerngruppe von Schülerinnen und Schülern zu betreuen und haben einen ausgebildeten Mentor oder eine Mentorin zur Seite gestellt, die mit ihnen diese Erfahrung reflektiert, was schließlich ihnen in eine Eignungsberatung am Ende dieses Praktikums mündet. Ich denke, das ist eine sehr intensive Auseinandersetzung, ob dieser Beruf und dieses Studium tatsächlich für mich das Richtige ist.
Aber zündet solch ein Konzept nicht erst dann richtig, wenn man auch sagt, bestimmten Menschen sagen wir am Ende dieses Praktikums oder auch der Selbsterkundung, nein, wir lassen dich nicht zu? Wie wichtig ist sowas, dass man so eine Grenze, so einen Filter vor Beginn des Studiums setzt?
Nordrhein-Westfalen, um bei diesem Bundesland zu bleiben, hat sich entschieden, das nicht zu tun. Das heißt, die Beratung ist orientiert an den Bedürfnissen, an den Fragestellungen der Studieninteressierten, setzt aber ans Ende nicht eine Beurteilung im Sinne von geeignet oder nicht geeignet. Mhm. Es gibt natürlich Bestrebungen, das auch zu tun. Kollege Seibert zum Beispiel von der Universität Passau engagiert sich sehr stark für ein Aufnahmeverfahren, also ein Assessment vor Aufnahme des Studiums. Im Moment ist es angesiedelt zwischen den ersten Kontakten an der Universität und der Immatrikulation, aber vor Beginn der Studienveranstaltungen und ist noch nicht selektiv aus juristischen Gründen vorgesehen. Tatsächlich durchlaufen die Studieninteressierten oder die gerade mit dem Studium begonnen habenden Personen ein Assessment, wo verschiedene sehr praxisnahe Situationen durchlaufen werden müssen. Zum Beispiel eine Selbstpräsentation, ein Rollenspiel, wo interagiert wird mit einem fiktiven Schüler oder einer Schülerin. Und am Abschluss dieses Assessments gibt es tatsächlich Rückmeldungen, die relativ klare Aussagen auch treffen, ob dieser Beruf für die betreffende Person empfehlenswert ist oder nicht, beziehungsweise, und das halte ich für sehr wichtig, auch Aussagen darüber, in welchen Kompetenzbereichen Weiterentwicklungen notwendig und wünschenswert sind. Also ein Mix aus Beratung, vorgelagerte Beratung und Selbstentscheidung plus Assessment wäre sicher die optimale Möglichkeit, um sicherzustellen, dass weniger geeignete Personen gar nicht ins Lehramtsstudium kommen.
In der Regel ist in Deutschland das ja so organisiert, dass man erst die universitäre Ausbildung macht und anschließend dann das Referendariat, den sogenannten Vorbereitungsdienst. Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, beides zusammenzupacken und so eine kombinierte praktische und theoretische Ausbildung zu haben? Auch dann hätte man ja früher für die Studierenden zusätzlich vielleicht zu einem Auswahltest noch so eine Art Praxiskonfrontation, an der sie dann überprüfen können, ob sie überhaupt geeignet sind.
Nun, die radikalste Form ist natürlich eine einphasige Lehrerbildung, wie wir sie zum Beispiel in Österreich an den pädagogischen Hochschulen haben. Es hat in Deutschland auch Versuche gegeben, zum Beispiel an der Universität Oldenburg. Im Moment gibt es meines Wissens das in Deutschland nicht. Und bei dieser einphasigen Lehrerbildung wäre natürlich von Beginn an die Möglichkeit gegeben, kontinuierlich im Praktiker zu sein und gleich auch Praxiskompetenz zu entwickeln. Das universitäre Konzept, das mehrphasige Konzept ist ein anderes. Dort wäre die Idee zuerst, die Universität das Fachwissen, das pädagogische Hintergrundwissen vermitteln zu lassen, ehe dann die eigentliche Berufsausbildung im Referendariat bzw. im Vorbereitungsdienst einsetzt. Das hat auch einiges für sich, denn jede Institution würde in diesem Fall das machen, was sie am besten kann. Theoretisches Wissen vermitteln, reflektierte Distanz zum Bildungssystem gewinnen und dann die Einsozialisation im Beruf über die Seminare. Ich denke, es gibt aber Mischformen, bei denen durchaus frühe Praktika Platz haben können. Ich halte das persönlich eigentlich für die optimale Lösung, dass man am Beginn des Studiums bereits, etwa wie es wir hier in Klagenfurt machen, im ersten Semester die Studierenden in Praktika schickt, wo es nicht darum geht, bereits konkrete Kompetenzen zu erwerben, sondern den Schulbetrieb, ähnlich wie beim Eignungspraktikum in Nordrhein-Westfalen, zunächst einmal gut kennenzulernen, sich selbst zu erproben. Parallel dazu, und das sehe ich den Vorteil, wenn man Uni und Praktikum verknüpft, parallel dazu an der Universität Begleitveranstaltungen zu besuchen und die Erfahrungen sowohl in der Begleitveranstaltung als auch in dem Praktikum fließen dann in ein sogenanntes Portfolio ein. Das heißt, reflektierte Praxisberichte, die auch mit Theorie angereichert sind. Also eine sehr starke Verknüpfung oder Konfrontation von Theorie und Praxis gleich am Anfang. Das halte ich deshalb für wichtig, gleich am Anfang zu machen, weil die Studierenden vom Anfang an mitbekommen, Theorie und Praxis gehören im Lehrerberuf zusammen. Und zum Zweiten eröffnet es die Möglichkeit, frühzeitig Entscheidungen zu treffen, ob das Studium fortgesetzt wird oder nicht.
Johannes Meyer war das, Bildungswissenschaftler und Professor an der Universität Klagenfurt, zur Frage, wie man die richtigen Leute ins Lehramtsstudium und dann auch ins Klassenzimmer bekommt. Herzlichen Dank.